Bleib mir bloß vom Leib, sagen wir unwirsch, wenn uns jemand unangenehm ist. Dass körperliche Distanz aber vielfältige Bedeutung haben kann, erforscht die sogenannte Proxemik, was man ungefähr als Wissenschaft der Annäherung vielleicht übersetzen könnte. Für den Soziolinguisten Volker Hinnenkamp ist die Proxemik ein geläufiges Wort. Mit ihren Fragen beschäftigt er sich auch als Leiter des Fachbereichs Interkulturelle Kommunikation an der Universität Fulda. Jetzt sind wir mit ihm verbunden. Guten Tag, Herr Hinnenkamp.
Ja, guten Morgen, Herr Scholl.
Nach modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen findet mehr als die Hälfte der menschlichen Kommunikation nonverbal, also mittels Körpersignalen, statt. Welchen Stellenwert hat dabei die räumliche Entfernung zwischen zwei Menschen?
Naja, sagen wir mal am Anfang, würde ich sagen, der Anteil von verbaler und nonverbaler Kommunikation ist natürlich sehr strittig. Das, was Sie jetzt mich gefragt haben, hätten Sie wahrscheinlich nonverbal selbst im Fernsehen nicht fragen können. Ich sage das deswegen am Anfang, weil natürlich auch der Abstand und die Entfernung zwischen zwei Menschen immer eingebettet ist in unheimlich viel anderen Dingen der Kommunikation, eben auch der verbalen und der nonverbalen Kommunikation. Wir sprechen ja heute hauptsächlich von multimodaler Kommunikation. Das heißt, wir trennen, wir elementarisieren nicht mehr so stark und versuchen das Ganze in ihrer ganzen Dynamik, in ihrem ganzen Bewegungsablauf zu betrachten. Wollen wir aber für einen Moment mal sozusagen diese ganze Entfernung als Element isolieren, dann ist es natürlich so, es hat einen großen Stellenwert. Aber wir müssen eben auch berücksichtigen, wie verändert sich das. Also wir haben ja keine statischen Abstände, sondern Abstand ist etwas, was ständig in Dynamik, im Flow sozusagen vom gesamten kommunikativen Handeln eingebettet ist.
Es war der Amerikaner Edward T. Hall, ein Anthropologe, der in den 1960er Jahren 4 sogenannte Distanzzonen festgelegt hat. Ich habe vorhin schon die soziale Zone erwähnt mit meinem Kollegen hier, die zwischen mir und Oliver Schwesig herrscht. Welche gibt es denn noch?
Ja, es gibt noch diese intime Distanz für Umarmung, für Berührung, jemandem etwas ins Ohr flüstern und natürlich die der Zärtlichkeit. All das nannte er Intimate Distance, intime Distanz. Dann natürlich die persönliche Distanz. Und es gibt auch immer dazu Zentimeter oder Inches. Die will ich jetzt nicht nennen im Einzelnen, weil die sich auch von Kultur zu Kultur sicherlich ändern. Und auch von Zeit zu Zeit übrigens und auch von Schicht zu Schicht. Dann die soziale Distanz und schließlich eine öffentliche Distanz. Eine soziale Distanz ist die normale Interaktion unter Bekannten, wie Sie vorhin erwähnt haben, also auch die Distanz zu Ihrem Kollegen, wie Sie vermutlich im Studio sitzen. Und die öffentliche Distanz ist die sich vorfindet zwischen mir und den Studierenden etwa. Und diese 5 Zonen hat er dann nochmal in die Nahphase und die Weitphase unterschieden und es liegt natürlich in der Logik dieser Unterscheidung, dass je näher wir uns kommen, je mehr schmecken, riechen, hören, also alle Sinne sind involviert und je weiter wir weg sind, umso lauter müssen wir sprechen, umso weniger Sinne sind involviert.
Hat dieses Modell von Mr. Hall eigentlich heute noch wissenschaftliche Gültigkeit oder ist man da schon woanders oder weiter?
Naja, die Frage ist, ob es jemals Gültigkeit hatte. Also ich meine, die Frage ist, wie ist Hall sozusagen zu diesen Zahlen gekommen? Ich habe vorhin schon erwähnt, dass wir immer das Bedürfnis haben, klar Schiff zu haben in allen möglichen sozialen Bereichen der menschlichen Kommunikation. Wir wollen sozusagen immer irgendwelche distinkten oder diskreten Merkmale isolieren können. Und dann ist es natürlich sehr sinnvoll, wenn wir diese Abstände in bestimmte Zonen aufteilen und denen Namen geben. Also ich glaube, sie folgen einer gewissen Logik. Und diese Logik ist in gewisser Weise auch kulturübergreifend sinnvoll, weil wir überall diese Differenz vorfinden. Wir finden überall die Differenz von intimen Zonen, sozialen Zonen, persönlichen Bereichen und so weiter vor. Aber was wir nicht können, ist sozusagen festlegen, dies und das ist bereits, also sind die Zentimetermaße oder die Inchmaße und so weiter.
Unterscheiden sich eigentlich Männer und Frauen so in diesem Raumverhalten oder Empfinden?
Ja, die unterscheiden sich. Also wenn wir oberflächlich hinschauen und wir schauen auf, sagen wir mal, was wir niedrig genderisierte Gesellschaften nennen, wo Geschlecht im Alltag, in der Öffentlichkeit nicht so eine massiv große Rolle spielt, scheint es erstmal keine große Rolle zu spielen. Wenn wir aber reinzoomen, ja, wirklich in solche kleinen Kommunikationen, dann werden wir feststellen, dass es weiterhin in allen Gesellschaften, eben auch bei uns, eine große Rolle spielt. Also vielleicht ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob eine Kollegin im Studio jetzt irgendwie gegenüber sitzt. Wenn Sie alleine schauen, wie wir unterschiedlich sitzen. Wir Männer nehmen schlicht und einfach mehr Raum ein. Wir sitzen breitbeinig, wir Oberkörper nehmen mehr Platz ein. Frauen sitzen, nehmen wesentlich weniger Platz ein.
Also wenn ich jetzt so sehe, dann hieß es, ich fläze mich hier als Kerl breitärschig auf meinem Stuhl.
So ungefähr.
Meine Kollegin von der Technik sitzt vornehm elegant auf ihrem Stuhl. Naja. Weiß ich jetzt nicht so genau.
So. Marianne Wex hat 1979 einen wunderbaren Bildband herausgegeben mit 2600 Fotos, wo sie von der Geschichte bis heute das dokumentiert hat, wie die Darstellung von Männern und Frauen sitzen, stehen und so weiter, wie raumnehmend sie sind. Und im letzten Jahr hat es dazu noch im Badischen Kunstverein in Karlsruhe sogar noch eine Ausstellung genau dazu gegeben. Also es ist ein aktuelles Thema, die Genderfrage auch bezogen auf Raumfallen und auf Abstände. Das ist aktuell.
Also mein Kollege Oliver Schwesig und ich, wir haben jetzt schon eine Haltung angenommen und wir sind hier im Deutschlandradio Kultur. Wir sind im Gespräch mit dem Kommunikationsforscher und Soziologisten Volker Hinnenkamp. Ja, über die Frage, wenn wir uns zu nah auf die Pelle rücken, wie kommt es überhaupt, Herr Hinnenkamp, dass wir als Menschen so ein anscheinend ähnliches Raumgefühl besitzen? Ist das eine Art soziales Training oder hat das auch biologische, ontogenetische, anthropologische Wurzeln?
Naja, alles. Erstmal ist es, wir lernen das, was wir gewohnt sind, wo wir hineingeboren werden. Und wenn wir in eine Gesellschaft hineingeboren werden, wo das, also die intime Zone und die ganzen verschiedenen Distanzzonen, von der wir am Anfang gesprochen haben, wenn die anders gestaltet sind, dann ist das normal für uns. Dann empfinden wir sozusagen, fühlen wir uns nicht belästigt, wenn jemand uns näher kommt, als sagen wir es bei uns in Deutschland, also nicht in Deutschland, sondern sagen wir, wie wir es in der Regel gewohnt sind. Es gibt natürlich, also es ist sehr schwer zu sagen, es gibt eine biologische Grundkonstante dazu, die ontogenetisch verankert ist.
Wie ist also, das denn? Aber weil Sie jetzt gerade von den nationalen Unterschieden sprechen, als wir gestern über dieses Thema sprachen hier in unserer Redaktion, da hatte jeder Beispiele auch aus anderen Ländern, und erzählte zum Beispiel in Afrika, wie üblich es sei, dass man dort sich irgendwie dass man sich dort auch oft anfasst und in den Arm nimmt und ganz und auch unter fremden Menschen ganz schnell, dass das natürlich für Europäer irritierend ist. In Japan wiederum andersrum, also gibt es doch sehr große Unterschiede, ne?
Es gibt ganz große Unterschiede zwischen den Kulturen. Das, was sozusagen, was ich vorhin gesagt habe, also sie werden in einer Kultur groß, wo das Berühren, zumindest unter einem gleichen Geschlecht zum Beispiel, völlig normal ist. Sie gehen Händchen in Händchen, gehen sie mit einem Freund oder mit einem Cousin, gehen sie durch die Straße, sie nehmen sich in den Arm und sie stehen sich viel näher. All das sind Sachen, die, so wie wir das lernen, was für uns normal ist, und das nehmen wir auf. Und wenn wir dann in einen ganz anderen Bereich kommen und dort ist die Distanz groß und Taktilität, also sich berühren, ist sozusagen verpönt, wenn man sich nicht näher kennt, dann gibt es in der Tat Konflikte. Also wir machen Zuschreibungen. Ich verwende das übrigens im Kommunikationstraining. Genau, ich verschreibe Leuten zum Beispiel in so ganz kleinen Kommunikationsdiaden mal den Abstand systematisch zu verringern. Mhm. Und wenn wir danach darüber sprechen, gibt es immer Zuschreibungen der Aufdringlichkeit oder bestimmter sexueller Neigungen, die gespielt worden sind und so weiter. Also es ist massiv aufgeladen, wenn wir es nicht gewohnt sind.
Mhm. Kommen wir nochmal auf diese Distanzzonenforschung, also die Proximik zurück. Also Sie haben jetzt schon ein Beispiel gesagt, wie Sie es in den Seminaren machen. Also man kann diese Erkenntnisse durchaus für soziale Prozesse nutzen.
Ja, sie wird ja im Guten und im Schlechten wird es ja genutzt. Also von der Einzel- und Isolationshaft bis hin zu vollgepfropften Flüchtlingsheim wird sie. Aber das sind natürlich jetzt so zynische Beispiele, aber sie wird ja auch also anderweitig genutzt. Wenn Sie schauen, welche verschiedenen Distanzparadigmen es zum Beispiel in der Gestaltung von Büros gegeben hat. Mhm. Also vom Großraumbüro, wo man davon ausging, dass also bestimmte Nähe sozusagen die Effektivität steigert, bis hin jetzt in der moderne IT-Arbeitsplatz, wo Sie den flexiblen, mobilen Arbeitsplatz haben, wo Sie sich mit Ihrem Laptop dorthin setzen können, wo Sie denken, wo Sie ungestört sind und wo es am kreativsten ist. Also all das zeigt, dass Raum und Raumgestaltung natürlich auch ein Kind der Zeit ist und dass es auch sozusagen mit der Dynamik der Veränderung auch diese Abstände sich jeweils ändern und die Erkenntnisse dazu sich auch ändern.
Distanz und Nähe als Medien nonverbaler Kommunikation. Volker Hinkamp von der Universität Fulda hat uns das ja im Wortsinn nahegebracht. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ah, gerne.